Hallo und herzlich willkommen bei Und Aus.
Wer ans Jenseits glaubt, ist trotzdem tot.
Der Podcast für alle, die einmal sterben werden. Mit dem Thanatologen, Notfallpsychologen, ehemaligen Bestatter und Bestsellerautor Martin Prein.
Und mit Redakteurin Alexandra Ludwig.
Ein Gespräch über den Tod
und das Leben. In der akuten Zeit, in den ersten Stunden, Tagen, Wochen, spielt das noch gar keine Rolle, weil da ringt das Gehirn ums Überleben. Ne? Jeder verstoffwechselt das Erleben dann auch anders, diesen schweren Verlust, diesen Bindungsverlust. Das hat so viel mit dieser Gewordenheit des Menschen zu tun. Ne? Aber da sagt die Wissenschaft heute eher, die Psychologie, auch die Soziologie, Gefühle sind eher nur sozusagen ein Scharnier zwischen meinem Innen und der Außenwelt. Ne? Alles, was sich psychologisch irgendwie auswirkt, muss irgendeine biologische Grundlage haben. Ne? Sonst passiert nichts ohne Körper. Ne?
Ja.
Das ist natürlich unromantisch. Diese Rationalität ist weg sozusagen momentan. Also dieser sonstige, uns von der tierischen Welt abhebende Überbau.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer November-Ausgabe von Und Aus. Wer ans Jenseits glaubt, ist trotzdem tot. Hallo, lieber Martin.
Hallo, Alexandra.
Hi, Martin. Bevor wir zu deiner Geschichte kommen, die du uns in der letzten Folge schuldig geblieben bist, nämlich die, wo du bei einem sogenannten Jenseitsmedium zu Gast warst, möchte ich nochmal auf diesen Monat, den November, eingehen, konkret auf seinen Beginn, nämlich die Feiertage aller Heiligen, aller Seelen. Viele Gläubige, aber auch Nichtgläubige gedenken an diesen Tagen ganz besonders ihren Verstorbenen. Kerzen werden angezündet, Gebete gesprochen, Messen abgehalten. Wie sehr, jetzt mal abgesehen davon, ob man gläubig ist oder nicht, kann so ein kollektives Trauern, so ein kollektives Gedenken Trost spenden?
Ich weiß nicht, ob der Anlass immer, also wie soll ich sagen, ob das immer Trauer ist auch. Also sicher, natürlich, man hat in der Regel die Beziehung zu seinen Verstorbenen oder zum verstorbenen Angehörigen oder wer immer dann da liegt. So gesehen ist Allerheiligen auch was von Beziehungspflege vielleicht.
Mhm. Also schöner Begriff.
Ja, schon. Bei der Trauer geht es ja um eine sich wandeln müssende, transformieren müssende Beziehung vom zuerst geliebten, lebenden Ehemann zum jetzt verstorbenen, geliebten Ehemann. Und das muss sich langsam da in diese neue Realität, in diese schmerzhafte hineinwandeln und dann müssen die Menschen wieder mit dieser neuen schmerzhaften Realität weiterleben. Und die Beziehung bleibt in der Regel, ne, irgendwie. Also gerade wenn es ein sehr bedeutsamer Mensch war, ist das ganz eine normale Geschichte, ne, dass da immer mir den Raum gibt und die Beziehung zum verstorbenen Angehörigen. Aber die Leute, die intensive Beziehungspflege machen mit anderen Leuten, gingen ja dann auch, oder mit den Verstorbenen, gingen ja dann nicht nur Heiligen am Friedhof, sondern öfters. Mhm. Oder manche haben zum Verstorbenen auch diese Beziehung in sich und gingen gar nicht auf den Friedhof. Hm? Mhm. Also die sagen, mhm, ich brauche das nicht, weil ich habe eh den Verstorbenen so gesehen im übertragenen Sinne in mir und da brauche ich den Friedhof nicht.
Mhm.
Aber ich glaube, dass wieder so ein kulturell verordnetes Memento Mori ist irgendwie. Ich glaube, dass da mehr dahinter steckt, ne? So diese tradierten Rituale, in dem Fall von der Kirche initiiert.
Da schwingt ja dann viel mit. Also, wie wird das Grab gepflegt? Ist genau. Auch wer von den Nachbarn da?
Ja, und so. Ja, ja, und dann darf man nicht unterschätzen, darf man überhaupt nicht unterschätzen, dass wir, ja, tief in uns das Gefühl den Toten gegenüber auch sowas hat wie Ehrfurcht, Ehre und Furcht. Und diese ganze Ahnenverehrung bei genauerem oder tieferen Hinschauen hat schon auch oft was von Furcht vor den Toten. Ne? Wenn ich das nicht tue, wenn ich diese, gerade in dem Fall, kirchliche Rituale nicht mache, dann könnte das vielleicht für den Verstorbenen nachteilig sein, jenseitig, und vielleicht könnte das dann, ich sage jetzt ganz salut, der Bäs werden. Ne? Und so. Also, ne, diese Ehrfurcht den Toten gegenüber ruft sich öfter so auf, ne, über den Toten redet man nicht schlecht und so weiter. Ne? Und wir kommen in den meisten Fällen erst über die Furcht zur Ehre. Ne? Das ist das. Da schwingt schon von dem auch ganz viel mit. Oder wie in Mexiko, dieser Last des Mortes und so weiter. Ne? Da ist ja schon die Idee dahinter, dass die Toten in dieser Zeit in Mexiko aus dem Totenreich zurückkommen und das Feiern, Singen, Bunte und Laude muss man machen, damit sie wieder zurückfinden. Und da bleiben sie jetzt auch. Das ist immer ambivalent. Also ich weiß nicht, ob es auch bei uns ambivalenzfrei ist, dieser Allerheiligen Friedhofsgang, sondern einerseits diese Ehrbezeugung und diese, wie wir erst gesagt haben, Beziehungspflege. Aber es hat sicher auch was in der Tiefe, so ein bisschen was von diesem Ehrfurchtsgeschichte. Ne? So, ne, das muss man machen, weil sonst, ne, dass man sich da nicht versündigt quasi oder so. Ne? Also da steckt sicher voll viel drinnen. Ne? Und gerade wenn es so in Gemeinschaft praktizierte Rituale sind, hat es ja oft was von so einem sozialen Druck vielleicht auch, der dahinter steht, gerade am Land früher, kannst nicht alle Heiligen.
Ja, genau.
Das geht nicht.
Das habe ich auch gehört.
Das war bei meiner Oma klar. Das kannst du nicht tun. Also das, wie schaut denn das aus? Ne? Und
genau.
Dann war man die Toten wurscht. Das darf ja nicht sein.
Ja. Also da geht es schon ganz stark auch
ja.
darum, dass man diese Wertigkeit für den oder die Verstorbene auch in der nahen Umgebung, im Ort, in der Gesellschaft demonstriert, indem man da anwesend ist und eine besonders schöne Kerze anzündet oder so.
Na, sicher, da ist es eine multifaktorelle Geschichte. Ne? Also diese Ahnenverehrung findet man überall, in welcher Form auch immer. Glaubensgemeinschaften greifen das besonders auf, logischerweise. Ne? Und wo es um diese Nachtodidee geht, da gibt es dann auch diese Rituale, die ja außerhalb vom Begräbnis sind, so wie da, heute, jetzt oder jetzt, alle Heiligen und so. Also das ist nicht. Aber es verrät viel über unsere tiefste Sehnsucht, ja, oder über unser tiefes Wesen, dass wir sozusagen dieses Todseinwerden nicht einfach sein lassen können. Ne? Sagen, der ist jetzt gestorben und aus und ich muss trauern, aber der ist weg. Sondern nein. Ne?
Ja, es sagt auch viel, finde ich, darüber aus, wie wir mit anders denkenden, anders fühlenden umgehen, weil wenn ich jetzt mir vorstelle, nicht jeder mag vielleicht genau dieses kollektive, demonstrative oder braucht das nicht und möchte dann eben genau an diesen Tagen nicht am Friedhof sein, aber vielleicht gerne an einem Tag davor oder danach und das dann oft interfamiliär zu einer Diskussion führen kann, weil die einen vielleicht meinen, man muss unbedingt dahin gehen, eben um zu zeigen, dass einem das viel bedeutet, der Verstorbene viel bedeutet und gar nicht mehr so oder gar nicht gefragt wird, wie geht's dem den oder der Trauernden, ja, was sie braucht oder der braucht. Das ist, finde ich, spannend.
Es ist sicher auch für ganz frisch Betroffene dieser Tag auch nicht leicht, natürlich, wenn man jetzt weiß, man ist irgendwo in einer Gemeinde, wo jeder jeden kennt und da ist vielleicht vor 2-3 Wochen wer gestorben und dann stehe ich jetzt da auf diesem Allerheiligen, auf diesem Grab, man ist ganz frisch betroffen, dann gaffen man wahrscheinlich auch alle an, weil das sind die frisch Betroffenen.
Ist trotzdem, du weißt das, am besten diese Tage und Wochen sind eben trotzdem sehr besonders, auch bei uns im Land und auch für dich, weil ja großes mediale Interesse dann immer wieder besteht. Ich habe auch in diesen Tagen einige Interviews von und mit dir gelesen und in einem, das hat mir besonders gut gefallen, hatte ich der Redakteur als Unglücksdämpfer für jene bezeichnet, die in ihren schwersten Stunden zu dir kommen. Was würdest du denn meinen, ist eine der wichtigsten, aus deiner Sicht wichtigsten Botschaften für jemanden, der, ja, für den die Welt vielleicht gerade stillsteht, weil er seinen Lieblingsmenschen verloren hat und sich gar nicht vorstellen kann, wie es weitergehen soll?
Da war es jetzt keine Botschaft im Sinn von einem Satz, ne, sondern was ich für den Menschen hoffe oder ist für den Betroffenen, dass er wenigstens ein oder vielleicht 2-3 Menschen um sich hat, die ihn so momentan jetzt da in dieser Not wahrnehmen können oder aushalten können, so wie es ihm geht, dass er sich zumindest von einem Menschen gesehen fühlt oder verstanden fühlt, dass wer auch mit aushalten kann, dass jetzt da momentan kein Licht zum Segen ist. Ja. Und dass nicht Mitmenschen da sind, die in guten Meinen da jetzt lospreschen, um Hoffnung zu erzeugen oder denk halt, schau halt, wirst schon sehen oder so oder irgendwann wird schon, sondern dass der Mensch Menschen hat, die ihn so wahrnehmen können, wie es ihm geht und das auch mal mit aushalten können. Wie es jetzt passt zu dem Allerheiligen oder überhaupt das Thema Trauer, ne? Da gibt es ein Wort, das Wort Beileid. Und mit Beileid ist eigentlich gemeint, bei dir sein in deinem Leiden und ich kann es nicht wegnehmen. Und wenn der betroffene Menschen hat, die diese Haltung leben können, da jetzt in der Begegnung mit ihm, dann kann das sehr unterstützend sein und vor allem auch ganz langsam, zart, vielleicht ein bisschen haltgebend sein in dieser Welt, wo gerade alles an Vertrauen oder an Glaube in Bach gerutscht ist. Ja. Das glaube ich, ist weg. Also ist ja gerade jeder Halt in der Welt verloren gegangen. Und wenn dann Menschen mich so aushalten, wie es mir gerade geht und nicht mir mit Tröstversuchen kommen, wo ich mich eben nicht gesehen oder verstanden fühle in meiner Not, dann kann das wieder so zarte Bande knüpfen, wo wieder ein bisschen ein Vertrauen ins Leben oder halt in die Welt jetzt wieder langsam vielleicht einmal kommen kann. Ne?
Jetzt ist man ja generell in so Lebenskrisen, die einen so ereilen können, so habe ich das bisher meistens erfahren, in seiner Verletzlichkeit hat es ja auch immer so ein auf sich zurückgeworfen werden. Also irgendwie hat man den Eindruck, die Verbindung zu einem selbst ist kürzer oder direkter. Ist dem so oder fühlt sich das nur so an? Weil man so viel Gefühle hat. Also ist es tatsächlich so, dass uns Krisen mehr mit unserem Inneren verbinden können, weil wir uns wieder mehr spüren, oder spüren wir einfach nur zu viele Gefühle und bilden uns diesen Bezug ein? Also ist es gar nicht so, dass wir dann uns besser wahrnehmen oder uns näher sind?
Schon, und das würde ich gar nicht jetzt irgendwie als besonders menschlich romantische Geschichte sehen, sondern das ist ja wieder unromantisch jetzt von mir. Das lässt sich sogar biologisch wahrscheinlich stützen, was im Gehirn sich ausspielt in so einer Zeit. Mhm. Wenn wir in so einem Ausnahmezustand sind, so wie du jetzt gesagt hast, für jemand ganz frisch betroffen und alles ist irgendwie finster, dann befindet sich die Psyche in folgendem Zustand wahrscheinlich, dass das limbische System im Gehirn, wo die Amygdala sitzt, ist überschwemmt von all diesen Gefühlen, von ganz viel Angst, von ganz viel Hilflosigkeit, also vor allem von ganz viel Schmerz und Hilflosigkeit. Ja. Und das spült sich in diesen ganz basalen Hirnzentren ab, dieses limbische System. Und dieses limbische System könnte man sagen, ja, fast ein bisschen unsere tierische Natur. Mhm. Nein, also wenn du über den Schutz weggehst und mitten auf der Straße bist und es bremst auf einmal ein Auto auf dich zu, weil es quietschen die Reifen, dann fährt in dir sofort dieses limbische System hoch und du bist in dem Moment nur mehr irgendwie so Reizreaktion, reflexhaft. Und solche Zustände erleben oft Leute als, wie soll ich sagen, als fast also einen ganzheitlichen Moment. Diese Rationalität ist weg, sozusagen momentan. Also dieser sonstige, uns von der tierischen Welt abhebende Überbau lässt sofort nach. Mhm. Weil das Gehirn in einen Alarmzustand kommt und Bedrohung, Gefahr, Alarm. Und da werden ganz andere Ebenen emporgespült in uns, ja, oder aktiviert, wo wir uns wieder sozusagen momentan ja fast, ja, in einen völligen, ja, wie soll ich das sagen, innerkörperlichen Naturzustand befinden. Das erleben wir nicht nur Leute, nicht, wenn jetzt eine akut trauert, sagt er nicht, boah, ich fühle mich jetzt in so einem tierischen Urzustand, das tut was gut, das hat was von einer Ganzheit. Aber manche andere Menschen erzeugen das durch andere Stoffe oft, nicht Schmerz, ich kann auch von positiven Gefühlen überwältigt werden, ich kann auch von positiven Gefühlen überschwemmt werden, in diesem Sinne, also diese Zentren sind die gleichen. Und dann erleben sie manche Menschen so in so einer ekstatischen Verschmelzung mit dem All-Einen und erleben alles als eine einzige Ganzheit. Und das spielt sich in denselben Zentren ab im Prinzip. Nur geht es halt da um nichts Schönes und um nichts Angenehmes, aber die ganzen Systeme sind auf Bedrohung, Gefahr, ganz in einer basalen Weise. Es wird in uns ganz stark dieses, man nennt es auch dieses Reptiliengehirn aktiviert, evolutionsbiologisch uralte Gehirnteile sind das. Und wir sind da ganz Tier sozusagen fast ein Stück weit. Ja, also von den Bereichen, die im Hirn da stark hochfahren. Das sind ganz basale, grundlegende Mechanismen. Wenn Hilflosigkeit, Schmerz uns so überrollt, dann wird auch das Gehirn in die Zange genommen, die Leute dissoziieren dann auch und so weiter, ne, erleben das Ganze wie in einem Film, wie nicht real, sondern wieder andere Ebenen, ne. Aber so dieses rational verstandesmäßige lässt drastisch nach, weil Energie woanders gebraucht wird, ne.
Ich glaube, das ist auch extrem wichtig, mal gehört zu haben oder zu wissen, um sich selbst dann in so einem Zustand besser verstehen zu können.
Sowieso. Ich mache ja ein Seminar, das heißt, die richtigen Worte finden, akut Betroffenen begegnen. Da beschäftigen wir uns den ganzen Tag mit dieser psychischen, hirnphysiologischen Situation von akut Betroffenen. Mhm. Man wird da sozusagen, wenn man das bildgebend darstellen würde, in einem CD oder MR, würden diese ganz basalen Gehirnbereiche, die sozusagen, ja, wie ich erst gesagt habe, unser Reptiliengehirn, wie man es auch nennt, ja, also das entwicklungsgeschichtlich uralte Gehirnteil ist, das teilweise mit allen Säugetieren ganz stark aktiviert sind. Ja. Mhm. Und jetzt erleben wir das wahrscheinlich auch als völlig auf sich zurückgeworfen sein und auch, wenn ich Menschen begegne, das weiß ich aus der Bestattung nur gut, in der Regel, nicht immer natürlich, aber meistens, in der Regel hat man es, desto akuter die Leute betroffen sind, desto schwerwiegender das alles ist, desto massiver das Gehirn im Ausnahmezustand ist, desto wahrhaftiger und echter sitzen da die Leute vor dir natürlich. Ne? Also da sind diese ganzen Rollen und Persona-Dinge, die wir sonst so aufgerichtet haben, oder auch vielleicht der nicht so vorhandene Kontakt mit sich oder vielleicht die Muster, die man halt so hat, ja, in Beziehungen, fallen da weg momentan. Ne? Alles, was sich psychologisch irgendwie auswirkt, muss irgendeine biologische Grundlage haben. Ne? Sonst passiert nichts ohne Körper. Ne? Ja. Das ist das Unromantische. Ne? Aber
ich stelle mir auch die Kommunikation dann. Ich überlege nämlich gerade parallel, wie du das schilderst, dass ich, wenn jemand so pur vor einem sitzt, der ja auch wahrscheinlich sein Umfeld ganz anders wahrnimmt, und dann braucht es vielleicht auch eine andere Form der Kommunikation oder ist das jetzt schon wieder zu weit gegriffen?
Nein, gar nicht. Dem Betroffenen waren diese Systeme im Gehirn da so auf Hochalarm fahren in dieser Zeit. Wie wir gesagt haben, die Hilflosigkeit, der Schmerz ist so groß, waren diese limbischen Systeme auf Hochalarm. Das heißt für den gesamten Organismus Bedrohung, Gefahr. Und wenn unser Gesamtorganismus in Bedrohung, Gefahr ist, dann passiert automatisch was, dann müssen auch alle anderen Sinne schärfer geschalten werden. Das ist der Grund, warum die Leute besser sehen, hören, riechen, schmecken. Also das drückt sich oft so aus, dass akut Betroffene sagen, es ist meist schnell, zu laut, zu hell, zu grell. Der hat mir schnell geredet, der hat mir ein starkes Parfum umgehabt, ich habe diesen Räuchergeruch nicht ausgehalten oder was auch immer. Und es passiert nur was, wenn wir in Bedrohung, Gefahr sind als Säugetiere, dann müssen wir alles auf uns beziehen, was passiert. Darum haben die Leute eine gute, zum Teil auch übersteigerte Wahrnehmung. Ne? Also auch Geräusche sind zu laut, Betonungen werden vielleicht stärker wahrgenommen, es wird vieles auf sich bezogen. Ne? Also wenn da vielleicht die Frau im Krankenzimmer steht, wo der Mann gestorben ist und steht vor dem toten Mann, dann geht die Krankenzimmertür aus und sie sieht da hinten am Gang durch die offene Tür eine Ärztin, die mit einer Pflegekraft redet und die lachen, oder ne, dann ist für die Frau klar, sie lachen wegen einer. Und was auch noch passiert in diesem Ausnahmezustand dann, in dem sich die Psyche befindet, dass sie die Leute irrsinnig gutes Radar kriegen, da momentan auch für die Mitmenschen. Mhm. Also die Leute holen in dem Moment überhaupt keine Leute aus, dann oft die unecht sind, die da zaudern, die nicht wissen, ne, die einen vielleicht auf abgeklärt und trostreich machen oder da mit irgendeinem Sinnspruch kommen und wo die Leute merken, das Gegenüber will mir eigentlich eher ausweichen und tut sich da jetzt auch schwarz, ich spüre nicht ganz genau. Mhm. Und darum braucht es in dieser Begegnung mit den Betroffenen eher so eine Haltung, zu der wir eingeladen sind, als Mitmenschen. Und diese Haltung ist ja immer schon ein großer Teil von mir, auch in meinem letzten Hilfekurs und in diesen Seminare, wo wir über das auch reden, ja, zu welcher Haltung sind wir da eingeladen. Und wir haben sicher schon eine Podcast-Folge dazu gemacht. Ja.
Wahrscheinlich, ja.
Also das auch deswegen, weil die Leute eben vollkommen oft frei von diesen Masken sind und oft so eine therapeutische Haltung haben, eben beim Gegenüber sehr genau merken, was ist da los. Ja, also ist der aufrichtig oder nicht, oder spudert der herum, oder macht da einen Souveränen, weil da jetzt selber Angst, ich spüre die Leute genau.
Naja, das ist auch sehr schwer. Ja, für den Betroffenen sowieso, aber auch für das nahe Umfeld eine absolut schwierige Situation, wo man nämlich vor allem nichts falsch machen möchte, wenn man vielleicht tollpatschig ist, die falschen Worte findet.
Drum diese Worte, ne? Drum ist auch so eine Einladung an uns Mitmenschen, wenn wir gut Betroffene treffen. Schönes Zitat, wenn du nicht weißt, was du einer Trauernden sagen sollst, sag genau das. Das ist gescheiter. Also wie ein Tröstversuch starten mit irgendwelchen Worten, weil erstens hilft einer das nichts, wenn ich sage, es wird schon wieder, das Leben geht weiter oder so. Ne? Ich fühle mich da nicht wahrgenommen, ich sehe, nicht ausgehalten und ich spüre, der Mitmensch will mir da in Wahrheit eben ausweichen. Eh verständlich und der ist auch hilflos und sprachlos und will halt irgendwas sagen. Aber das ist halt dann keine sehr unterstützende Beziehung momentan dann oder Begegnung. Nicht? Unterstützen heißt ja, dass mir Leute so aushalten, wie es mir geht.
Genau. Aber es beginnt ja oft schon viel früher, traue ich mich überhaupt hinzugehen zu der Person nicht und wenn ja, wie oder in welchem Moment. Eines, weil wir gerade so über Wörter und Begrifflichkeiten reden in dem Zusammenhang, eines, was ich auch immer wieder, was gerne verwendet wird und immer wieder höre oder so in diesen Bewältigungsraum quasi symbolisch reingestellt wird, ist dieses Wort loslassen. Das habe ich jetzt erwartet, immer gedacht, auf das musst du ja schon total allergisch reagieren. Ich habe heute darüber nachgedacht, auch wieder aus einem persönlichen Anlass, und habe mir gedacht, ich kann mit dem überhaupt nichts anfangen, weil was genau soll damit gemeint sein? Also ist das eine Art aktives Akzeptieren, und wenn ja, wie soll das gehen? Oder resigniert man vom Schmerz? Ich verstehe es nicht.
Ja, kommt aus diesen alten Trauerforschungstheorien ein bisschen. Man hat einmal lang geglaubt, und das ist halt auch sehr allgemeingut geworden. Also wenn du jetzt wo auf die Straßen rausgegangen bist, auf den Hauptplatz, und fragst die Leute, gell, sagen sie, was fällt ihnen zum Wort oder zum Thema Trauer, dann hast du schnell die Antwort Trauerphasen oder so.
Ja, stimmt.
Und es hat halt einmal so diese Ideen gegeben in der Trauerforschung früher, dass man glaubt hat, man hätte so Trauerphasen gefunden und die würden dann diese Phasen nach zeitlich fassbar sein. Die erste Phase dauert 3 Wochen, die zweite Phase dauert so lang. Und dann war einmal klar, die Leute müssen alle Phasen durchmachen, und wenn die Phasen alle durch sind, dann ist gut, dann ist es loslassen und dann sind die Leute wieder so, wie sie waren. So ist es nicht. Es gibt nur so eine Restvorstellung von dem, dieses Trauerjahr, das hört man auch oft, wenn das Leute sagen, es muss einmal ein Jahr alles durch an den geliebten Menschen, also so diese Jahres-Live-Events im Sinn von Weihnachten, Ostern und so Sachen.
Geburtstag,
Todestag. Genau, und dann muss gut sein. Mhm. Und das stimmt auch oft gar nicht. Ne? Also das trifft für viele Leute nicht zu. Die zweiten Weihnachten können geschissener werden wie die ersten. Mhm. Und die dritten Weihnachten wie die zweiten. Man weiß nicht.
Auf jeden Fall.
Und daher kommt so diese Vorstellung des Loslassen müssen. Aber Loslassen ist ja kein schöner Begriff, auch nicht für die Betroffenen, weil das hat was vom Weglassen müssen, innerlich auch noch verlieren. Ne?
Aufgeben,
ja,
also es hat
ja, sowas genau, so was
von aufgeben oder sie.
Ne, das ist interessant, auf jeden zweiten Patezettel, wenn wir stirbst, steht drauf, in Gedanken wirst du ewig bei uns bleiben. Ne? Da steht ja nicht drauf, irgendwann haben wir dich losgelassen, geht es uns eh gut, ne? Geht es uns eh besser. Das steht ja nicht drauf.
Ja.
Ne? Sondern ich weiß schon, was man meint. Man meint landläufig ja sowas wie, das musst du akzeptieren. Aber selbst das ist ja eine Forderung, die die Betroffene, wenn sie die von außen jetzt so zugedacht kriegt, nicht machen kann. Die Betroffene kann auch nicht hergehen und sagen, ach so, akzeptieren muss ich es. Na, warte mal, hab schon akzeptiert. Das war weiß ich, wenn ich jetzt zu dir sage, sei glücklich. Ja. Nein, sei genau. glücklich. Jetzt den Moment empfinde Glück, bitte. Ich warte. Aber ne, es geht eben um diese sich wandeln müssende Beziehung, wie wir erst gesagt haben, vom zuerst geliebten, lebenden Ehemann zum jetzt verstorbenen, geliebten Ehemann. Und da wird es immer die Beziehung geben, da wird es auch immer einen Schmerz in mir geben, da wird es immer einen Raum geben, wo das alles daheim ist. Nein, aber der ist nicht weg.
Mhm. Das stimmt,
ja. Und wenn die Mutter nach 5 Jahren sich immer wieder mal ins Kinderzimmer rein sitzt und Rosen und Wasser trennst, ist das auch völlig in Ordnung. Mhm. Aber das Loslassen hat so was von diesen Vorstellungen, als wäre Trauer was, was so läuft wie eine körperliche Erkrankung. Also wenn man jetzt...
Genau, was man so durchgehen muss einfach. Ne?
Ja, und dem auch so ein bisschen habhaft werden kann. Also wie ein Magenschwer, wenn jetzt 10 Leute ein Magenschwer haben, dann wird die Ärztin bei alle 10 relativ genau vielleicht so halbwegs sagen können, okay, wenn wir das jetzt nehmen und so, dann wird es wahrscheinlich in 2-3 Wochen so sein, dann wird es in einem Monat so sein und dann wird es gut sein, wenn wir so und so. Wahrscheinlich, bei den meisten wird es so gehen. Trauer ist was anderes. Trauer ist ja nicht nur, so jetzt ist da Trauer und das muss jetzt abgehandelt oder aberlebt werden und dann ist es wieder gut. Trauer hat ja dann folglich auch noch so viel Konsequenzen für die ganze Identität, für die ganze Person. Ne? Wer bin ich jetzt? Wer bin ich? Jetzt waren wir 40 Jahre die Gruber. Wer bin jetzt ich? Da kommen dann noch so viele Geschichten daher. Ne? Jeder verstoffwechselt das Erleben dann auch anders. Ne? Wie verstoffwechselt der jetzt diesen schweren Verlust, diesen Bindungsverlust? Das hat so viel mit dieser Gewordenheit des Menschen zu tun. Ne? Wenn wir beide jetzt dieselbe Banane essen, verstoffwechselt jeder Körper von uns die Banane komplett anders. Also die Trauer ist kein isoliertes Phänomen, wo man sagt, na, das hast du jetzt quasi und dann musst du so rennen und dann ist es wieder gut und so muss hinrennen auf das, dass du nachher wieder so bist wie vorher. Das wird so nicht werden, gerade wenn ganz bedeutsame Menschen sterben. Ja, freilich, die eine findet wieder recht gut ins Leben zurück irgendwann, heiratet vielleicht wieder einen anderen Mann, kann er wieder glücklich sein, wer andere vielleicht nicht. Bei den anderen entstehen andere Dinge durch diesen schweren Verlust, vielleicht neigt er dann eher ins Depressive hinein oder keine Ahnung. Das kann man auch nicht in den ersten Tagen beeinflussen recht. Ne? Also das, was du erst gefragt hast oder was wir jetzt geredet haben im Gehirn und limbisches System und dass da das auf Hochalarm fährt, das ist in der akuten Zeit einmal ganz normal. Und da spüren sie vielleicht Dinge ab im Verhalten und Erleben der Leute, die man sehr oft beobachten können, bei vielen Leuten. Da könnte man fast sowas formulieren, wie so ein bisschen so eine Gesetzmäßigkeit, vorsichtig gesagt, also im Sinn von, da sieht man sehr viele Menschen, ne, dass dieses extreme Erleben von Hilflosigkeit und Schmerz diese und jene Dinge zeitig dann im akuten Reagieren. Ne? Mhm. Dass die Leute ja sagen, das war wie in einem Film, in diesen Tagen habe ich nur funktioniert. Oder dass das ja stark hin und her gekleidet werden, einmal erlebe ich 2 Stunden am Tag, bin wie betäubt, dann habe ich wieder Wut, dann habe ich wieder Schuldgefühle, dann kommt wieder Nirvana, weil das Gehirn so im Ausnahmezustand ist. Das sehen wir bei sehr viel Leuten so. Aber wo das dann hingeht, ja, langfristig, wo sich das dann ne, hineinverstoffwechselt, die Trauer, wie wir gesagt haben.
In welchen Dosen
genau.
Einem die Psyche und das Herz in die Realität entlässt, wo man dann realisiert, wie komplex und wie verändert mein Leben, mein Alltag, meine Gewohnheiten, mein Umfeld, mein Ich-Sein, eben wie du geschildert hast, wir waren 20, 30, 40 Jahre dieses Wir und jetzt, wer bin ich?
Da kommt dann diese ganz individuelle Gewordenheit zum Zug. Also Trauer ist nichts, wo man sagt, so, das ist jetzt eh schon ein Jahr, jetzt muss gut sein und wenn er immer noch weint, wenn er redet von der Frau, dann hat es was. Das sind völlig irrige Annahmen. Oder auch diese Annahmen, die sind auch so stark allgemeingut geworden, dass die Leute unbedingt bei der Trauer muss man gleich ganz am Anfang sofort am besten ganz viel Gefühle zulassen. Ja, da muss man weinen, da muss man recht viel Gefühle, weil wenn Leute da keine Gefühle zulassen, wenn sie das nicht zulassen, wenn sie da nicht hingehen, dann ist das ganz schlecht und dann kommt das später irgendwann einmal raus.
Oder man wird krank oder was weiß ich.
Ja, 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 genau. Du kriegst eine Magenschmerde dann oder dann kommt sie in 2 Jahren aus. Oder du kriegst in der körperlichen, in der akuten Zeit, in den ersten Stunden, Tagen, Wochen spielt das noch gar keine Rolle. Weil da ringt das Gehirn ums Überleben. Und die Psyche muss ganz viel tun, um zum Schmerz auf Distanz zu gehen oft. Oder Hilflosigkeit zu reduzieren und so tun, wie wenn nichts war, vielleicht manchmal und so weiter. Mhm. Ja, weil das Gehirn das auch nur dosiert zulassen kann. Und langsam einholen kann. Das sind notwendige Schutzmaßnahmen. Ne? Also, man darf Leute reagieren, ne, in einer Weise in dieser ersten Zeit, das kann uns irritieren. Auch. Das sagst du,
ja, das löst ist das dann wurscht. Noch mehr Druck aus. Ja. Aber es ist interessant, weil dieser, das, was da mit dir angesprochen wird, dass eben nicht ausgedrückte Gefühle etwas, also quasi in einem wüten können und mit der Zeit dann irgendwas anderes Negatives auslösen. Das gilt ja eigentlich für alle möglichen Gefühle, die negativ sind. Das muss ja jetzt nicht unbedingt im Zusammenhang mit einem Todesfall sein. Was da angesprochen wird, ist dieses oft fehlende Instrument, wie wir diese Gefühle ausdrücken können oder wie wir Zugang bekommen zu diesen Gefühlen.
Ja, mit Gefühlen in Kontakt zu sein, die da sind, gerade wenn es um einen Schmerz geht, das ist schon wichtig. Ne? Also der Trauernde darf schon irgendwann, und das ist sicher auch nicht ungünstig, in Kontakt kommen mit Schmerz, mit Trauer. Das ist schon gut, ne? Das ist schon hilfreich und wichtig. Aber die Frage ist natürlich schon auch die, wo er das überhaupt in seinem Leben vorher, ne? Das ist ja die meisten von uns, Träume fast sagen, sind nicht in Kontakt mit sich in der Tiefe. Mhm. Ja? Und dann haben wir auch natürlich diese Erfahrung in unserer westlichen Welt oder diese Kultur. Negative, unter Anführungszeichen, Emotionen sind sowieso schlecht und die gehen sowieso weg. Ja. Und jetzt haben wir da sowieso schon Schwierigkeiten dann mit sowas, wenn sowas passiert, so ein Lebensereignis, denn da stirbt ein bedeutsamer Mensch. Dann löst es unweigerlich ganz viel Schmerz und alles, was dazugehört, aus. Jetzt haben wir aber 40 Jahre lang oder 50 Jahre genau gar keinen Kontakt mit unserer Tiefe, mit unserem Sein gehabt oder mit dem, wie es uns wirklich in der Tiefe oft so geht. Ja? Und dann glaubt man nun, auch wenn da jetzt ganz viel Schmerz und Trauer ist, muss man ganz viel tun, dass das weg ist, weil das ist ja schlecht.
Und in dem bin ich ja dann erprobt, ne? In dem Wege zu finden, das zu überdecken, wegzuschieben
sowieso,
oder so.
Genau, ja. Das ist die Schwierigkeit. Und die Mitwelt, die so tut, dass doch die Leute endlich Gefühle zulassen sollen, und das war jetzt ganz wichtig, hat ja auch die Absicht dahinter, das muss ich jetzt einmal aus, aber dann muss gut sein. Ja. Und so ist es halt nicht. Mhm. Wir müssen auch aushalten, dass Dinge nicht gut werden und dass wir Mitmenschen um uns haben, die vielleicht nie über was hinwegkommen. Mhm. Weil es nicht geht. Mir gefällt da immer dieser Palliativmediziner, der einmal gesagt hat, nicht alles wird wieder gut. Und so ist es auch. Neben allem anderen.
Es zeigt auch, Entschuldige, dieses, wie du immer sagst, wir wollen dem Unvermeidlichen in irgendeiner Form habhaft werden.
Ja, so
und einmal müssen wir loslassen, dann müssen wir wieder Gefühle zulassen. Also egal, wie wir es drehen und wenden, es ist einfach ein hilfloses Ringen um irgendeine Idee von Kontrolle.
Ja, man könnte sagen, vielleicht andere kulturelle Weisheiten würden sagen, na, es geht einfach ausschließlich darum, dass alles, was da ist, da ist. Und es geht nicht darum, irgendwas durchzuerleben, damit es weg ist. Es geht nicht irgendwie darum, das jetzt 5-mal zuzulassen, dass es dann besser wird. Okay. Ne, und so weiter, sondern es geht darum, alles, was ist, wahrzunehmen und ein Stück weit hinzunehmen und sich dem auch ein Stück weit zu öffnen, sozusagen mit dem allem in Kontakt zu sein. Mit Schmerz, mit Trauer, mit Freude, mit Glück in Kontakt zu sein, in uns, in der Tiefe. Aber das sind wir ja nicht. Und wenn wir in der Tiefe was Ungutes wahrnehmen, dann muss es weg. Weil es sollen ja gute Gefühle da sein, keine schlechten. Aber es gibt das eine nicht ohne das andere. Es gibt immer nur diese Ambivalenz.
Und das ist ja etwas, was du oft ansprichst, ne, dass eben diese ganze Angst, das Entsetzen, diese Einsamkeit, wie du immer sagst, dass wir darüber auch jetzt gerade auch im Zusammenhang mit Tod und Sterben und vielleicht auch gerade in so Tagen wie diesen rund um Allerheiligen zu wenig sprechen.
Ja, oder? Sicher. Das ist typisch. Allerheiligen präsentiert sich das sehr gut, was man eigentlich dann mit dem Thema sehr gerne es versuchen, ambivalenzfrei zu bekommen. Es ist doch eh schön. Andere Kulturen gehen auch anders. Schau, Kinder haben sowieso kein Problem damit. So quasi, warum tun wir denn so blöd? Den Tod kann man doch ja eh annehmen, akzeptieren, muss man sich halt beschäftigen. Und das funktioniert nicht. Und auch die Leute, die so reden, werden es nicht zusammenbringen. Niemand weiß, wie es ihm geht, wenn er da liegt und es weiß, es ist die letzte Stunde. Ja?
Ja, ich verstehe ja auch diesen Aspekt des Jenseits dahingehend, wenn wir haben vorher gesprochen über die Trauer und dieses erst langsam und dosiert landen müssen in dieser Realität, wo diese geliebte Person nicht mehr da ist, was das bedeutet. Und Du hast gesagt, das Stichwort ist die Transformation, ja, dass es nicht um Loslassen geht, sondern diese Beziehung, die ja von mir, dem Hinterbliebenen, noch da ist, diese Liebe, diese Gefühle, dass die ja bleiben und dass sich das transformiert. Was sich tatsächlich dann verändert hat, ist, dass ich keine Resonanz mehr habe. Diese Person ist einfach weg und da kommt nichts mehr zurück, auch wenn meine Liebe da ist. Und deshalb kann ich auch nachvollziehen, dass das sehr verführerisch ist, dann in einem Jenseits vermeintliche Resonanz zu erhoffen, weißt du?
Genau, sowieso. Ja. Genau das, was du sagst, muss ja das Gehirn leisten. Ne? Das Gehirn muss leisten, diese Transformation vom zuerst geliebten, lebenden Ehemann zum jetzt verstorbenen, geliebten Ehemann. Und es gibt zu so diesem Teil in mir, meines verstorbenen, geliebten Ehemann, diese Beziehung, aber es ist der Verstorbene. Und dieses der Verstorbene, das ist ein extrem langer, schmerzhafter Akt, ne, dass der verstorben ist. Und selbstverständlich verfangen natürlich dann Angebote unglaublich gern, die sagen, na, erstens ist er nicht tot, zweitens kannst du auch per jetzt da sogar, wie du sagst, schön in Resonanz treten mit dem nach wie vor. Und dass er bei dir ist, spürst du ja eh zum Teil. Ne? Das, was du spürst, ne, das würden ja so vielleicht Menschen sagen, die da überzeugt sind, dass der Tote dann da ist oder diese Seele, wie sie es gerne nennen, die Esoterik sagt ja gern, man kann ja gar nicht tot sein, weil Energie geht ja nicht weg. Mhm. Das ist eine Standardaussage, das hat gestern auch nicht gesagt, ja, aber Energie geht ja nicht weg. Da ist erstens schon mal die Frage, was meinst du mit Energie? Also das ist interessant, dass oft Menschen, die von Physik, sage jetzt zu Beinhardt, gar keine Ahnung haben, ja nicht, mit Begriffen hantieren, wo die Physik selber sagt, sie benutzen da halt diese Begriffe für was, was sie selber nicht genau verstehen. Ja, so wie Energie oder Quantenebene. Ne? Du findest ganz viel Nageldesignerinnen und ehemalige Modeverkäuferinnen, die heute auf der Quantenebene heilen. Ne? Mhm. Aus dem Köller einen Praxisraum haben und eine Energetikausbildung haben und jetzt auf der Quantenebene heilen. Und der Zeilinger, der Nobelpreisträger in Physik, der Quantenspezialist, weiß selber nicht genau, was das Quanten, dieses Thema Quantenkonstrukte sind, damit man mit Theorien weiterkommt. Ja? Mhm. Mhm. Aber nicht, wir kennen uns aus und wissen, wie das rennt. Ne? Aber der Esoterik-Guru kennt sich aus. Der konnte mal in Zeilinger aufklären.
Ich würde sagen, war er im falschen Nagelstuhl.
Ja, der konnte in Zeilinger mal aufklären, wie das jetzt wirklich ist mit der Quantenebene. Ne? Nein, also, aber da werden Begriffe so schnell, aber ich verstehe die Sehnsucht, das ist vollkommen klar, passt ja alles. Also das ist psychobindestrich-logisch, kann ich sagen, dass wir da ne, anspringen auf all das. Wir haben in unserer Tiefe nicht umsonst diese Neigung oder diese Prägung oder diese Prädisposition zum Spirituellen. Das ist die spirituelle Gefühle, habe auch ich. Ne? Also so wie musikalische Gefühle man hat. Also das Musikalität ist auch in uns da. Ne? Und der eine wird Stargeiger und der andere wird halt berührt, wenn er schöne Lieder hört, kommt aber nie Instrument spielen und so weiter. Aber so ist auch bei der Spiritualität ähnlich. Ne? Und sie hat einen evolutionären Vorteil scheinbar bis jetzt gehabt, ne? Um wieder unromantisch zu werden. Aber,
ja, ich habe drauf gewartet.
Aber diese Resonanz, wie du sagst, ist verständlich, dass man will, ne? Gerade man sieht ja das, wie schnell das geht, wenn ich Menschen begleite oder Menschen sehe, wo Kinder sterben. Das zu verstoffwechseln und transformieren zu müssen, von der jetzt geliebten fünfjährigen lebenden Tochter zur verstorbenen geliebten lebenden Tochter, ist fast nicht erträglich für manche Psyche und nicht machbar. Da verstehe ich nur mehr, dass diese Menschen sehr schnell vollkommen klar haben, na, ich spüre sie ja, sie ist da und ich habe auch mit einem Medium geredet und bin da überzeugt davon. Ist mir völlig verständlich. Also nicht, das passiert ja nicht bei allem. Mein lieber Freund von mir ist auch die Tochter gestorben mit 11 Jahren. Da ist nichts in die Richtung passiert. Ja, bei ihm. Aber es ist psychobindestrich logisch, dass man da schnell gern.
Ja, ist ein schöner Gedanke. Ja, muss man sicher. Einfach auch, tut einfach ja, auch gut.
Es war super, aber es
wenn es um Gefühle geht, sind wir ja, haben wir heute festgestellt, nicht so die Spezialisten, wir Menschen, dass wir das richtig einordnen und zuordnen. Und,
genau, wir kennen uns innerlich sehr schwer und das, was mich dann halt stört, ist das, also stört, aber wo ich dann erstaunt bin eher, dass die Sehnsucht gibt und dass diese Angebote gerne angenommen werden, ist mir klar. Und dass man dann, wenn man dort sitzt, vielleicht auch bei sowas, bei jetzt konkret beim Jenseitsmedium als Betroffene und so, da man eine schwere Sehnsucht hat, dass man da in so eine Einengung kommt und dann nicht mehr ganz wahrnimmt, was dort dreht, ist mir auch klar. Ja? Hm. Aber wenn man bei sowas dabei ist, ja, und ich war da mal dabei und ich werde bald wieder dabei sein im Jänner, weil ich da mit einem Freund mir wieder einen anderen anschaue, der so, ja. Wenn man dann dort dabei ist und dazu schaut, ist das so plump und so enttäuschend unspannend für einen Außenstehenden, dass du denkst, pff, das kann ich sofort. Da einmal zugeschaut, das ist so banal gegangen. Also das
du sprichst jetzt eigentlich eh diese Klammer an, da wo wir hin wollten zu Beginn, aber ich habe halt so viele Fragen gehabt. Ja. Okay, also das war offenbar nicht eine Situation, wo du privat bei einem Jenseitsmedium zu Hause warst, also nur unter vier Augen, sondern da waren mehrere Menschen im Publikum.
Genau, das war so eine Art Abendvortrag, also so eine Abendveranstaltung, wo viele, wir werden damals gewesen sein, 70, 80 Leute oder was.
Mhm. Und wo da dann natürlich potenziell sehr viele Verstorbene im Jenseits, mit denen man Kontakt
hat. Ja, da sind wahrscheinlich dann bei 70, 80 Leute ein paar hundert Verstorbene, also, die auftauchen könnten. Oder nur mehr natürlich, wenn es zurück Generationen, weiß ich nicht. Aber, aber das war uns, es war einmal spannend, wenn da der Urgroßvater auftaucht, mit dem du nichts anfangen kannst. Das war spannend.
Der sich dann vorstellt und dir irgendwas erzählt. Ja, jetzt ist es natürlich so, dass ich maßlos die Zeit übersehen habe. Letztes Mal haben wir das gemeinsam geschafft. Diesmal war ich so voller Fragen und habe da nicht locker gelassen, dass ich dich bitte vielleicht, dass du uns das nochmal genau erzählst, dann wirklich in der nächsten Folge, gleich zu Beginn. Ich bin dann auch ganz leise.
Ja, das nächste Mal müssen wir sofort mit dieser Geschichte beginnen. Ja, aber
genau. Ja, da, haben wir nochmal den Spannungsbogen
auf. Wie wir jetzt gesagt haben, diese Sehnsucht ist verständlich und groß und da. Und wie du schon gesagt hast, abends diese innere Beziehung gibt es diese Resonanz ja weg. Genau.
Genau.
Das ist super.
Und die Suche nach dieser Resonanz ist zutiefst menschlich und da. Martin, und aus @gmx.net, das ist die Adresse, an die ihr uns bitte weiterhin Fragen schicken könnt zu bisherigen Folgen, zu noch Unbeantwortetem. Eben diese E-Mail-Adresse oder auch gern per Kurznachricht auf unseren privaten Facebook-Seiten, natürlich auch auf deiner Homepage, Martin, unter www.martinprein.at findet man deine Kontaktdaten und Infos über dich und deine Arbeit. Danke fürs Zuhören und danke dir, lieber Martin, fürs Gespräch heute und ich freue mich dann aufs nächste Mal und deine Geschichte.
Genau, super. Nächstes Mal dann Berichte aus dem Jenseits.
Oh ja. Danke und aus.
Danke und aus.